Wir melden uns heute mit einer ganz besonderen Folge aus dem Sommerurlaub zurück. Und zwar durften wir heuer beim Kultursommer Wien dabei sein und mit zwei großartigen Krimi-Autorinnen eine Live-Podcast-Folge aufzeichnen. Mit Theresa Brammer und Ursula Poznanski spürten wir zwei Faszinationen der WienerInnen nach, dem Theater und dem Tod. Wir, das sind in diesem Fall ich, Irene und Linda Müller vom Heimon Verlag. Die Veranstaltung fand am 7. Juli am Schrödingerplatz statt und dort gab es zum Glück das ein oder andere überdachte Plätzchen, wohin sich das Publikum zurückziehen konnte. Denn wir saßen zwar auf trockener Bühne, aber im strömenden Regen, den ihr auch auf der Aufnahme da und dort hören werdet. Die Folge enthält auch zwei Kurzlesungen der Autorin. Wir danken den Verlagen Heimon und Knaur für die Erlaubnis, sie senden zu dürfen. Anschließend an die Lesungen gehen wir den Fragen nach, wie man Geschichten inszeniert, zwischen Buchdeckeln und auf der Bühne, wie man LeserInnen in Spannung versetzt und weshalb das Theater als Mordschauplatz so gut geeignet ist. Hier kommt der Mitschnitt des Abends. Viel Spaß! Einen schönen guten Abend. Vielen Dank Ihnen, euch all, fürs Kommen bei diesem Wetter. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, möchte auch gleich zu Beginn dem Team des Kultursommer danken, das bei allen Witterungsverhältnissen wie immer top motiviert und vor allem super organisiert und hochprofessionell hier für uns da ist. Vielen Dank dafür und auch an Tino Schlench, der das heurige Literaturprogramm für den Kultursommer kuratiert hat. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir stellen mal kurz unsere heutigen Gäste vor. Du beginnst.
Ich beginne und zwar darf ich Ursula Poznanski vorstellen, die rechts neben mir sitzt. Ursula ist in jeder Hinsicht eine sehr beeindruckende Vielschreiberin. Sie hat nämlich einen Output, um den sie sicher viele Kolleginnen beneiden. Sie ist in Wien geboren und aufgewachsen. Sie hat dann diverse universitäre Angebote verkostet. Sie hat parallel aber auch viel Zeit als Statistin bei der Staatsoper verbracht, was angesichts des Mottos des heutigen Abends sehr spannend ist. Sie hat dann als Medizinjournalistin gearbeitet und einige Zeit später sind die ersten Buchveröffentlichungen gefolgt. Das waren zuerst Kinderbücher und 2010 kam dann Erebos und hat alles geändert, denn es hat Auszeichnungen geregnet, die Leserschaft war begeistert. Und 2012 schloss dann mit 5 auch der erste Thriller für Erwachsene an. Diese Zweigleisigkeit, also das Schreiben für Jugendliche und Erwachsene, hat sich die Ursula sehr zur Freude der Leserinnenschaft erhalten.
Theresa Brammer vereint die Themen Kriminalroman und Theater geradezu in sich, denn sie ist einerseits erfolgreiche Autorin, andererseits aber auch Schauspielerin und Regisseurin. Nach Engagements unter anderem am Burgtheater und in der Volksoper Wien und der Gründung einer eigenen Bühne, den Komödienspielen Neu-Lengbach, über die wir vielleicht nachher noch kurz sprechen können, hat sie auch als Autorin reüssiert. Schon ihr allererster Krimi, Wiener Totenlieder, ist 2015 im Ullstein Verlag erschienen und wurde mit dem renommierten Leo-Berutz-Preis ausgezeichnet, für den sie übrigens auch aktuell wieder nominiert ist. Mit Lockvogel, das ist 2021 erschienen, hat sie eine neue Reihe begonnen, rund um den Privatdetektiv Edgar Brehm und die Schauspielschülerin Toni Lorenz. Nach Schattenriss erscheint in wenigen Wochen, im August oder Anfang September, glaube ich,
genau, ja.
Der dritte Band Falsche Masken, auch ein Theaterkrimi, der im Heimon Verlag erscheinen wird.
Wir stellen uns jetzt noch kurz gegenseitig vor. Ich darf Irene Zanol vorstellen, die in jeder Hinsicht auf Buchfühlung geht, und zwar einerseits wissenschaftlich und andererseits vermitteln. Sie ist gerade dabei, ihr Doktoratsstudium an der Universität Innsbruck abzuschließen. Sie hat am Freitag ihre Dissertation abgegeben. Juhu! ansonsten düst sie zwischen Wien, Tirol und Südtirol herum und ist eigentlich permanent im Gespräch mit Autorinnen für diesen wunderbaren Podcast. Und sie kocht wunderbare Kaspatzeln.
Ja, jetzt ist gerade keine Kaspatzelzeit im Sommer, aber im Herbst lade ich dich wieder ein.
Sehr schön.
Ich kenne Linda Müller seit dem gemeinsamen Studium der Germanistik in Innsbruck, von dem aus sie sich auf eine erfolgreiche Reise ins Verlagswesen aufgemacht hat. Seit 2011 arbeitet sie im Verlagshaus
Haimon Löwenzahn Studienverlag, wo sie mittlerweile das Krimifest Tirol sowie den Haimon Krimi Verlag leitet. Und deswegen zu Beginn, bevor wir uns dann den beiden Autorinnen und ihren Büchern widmen, vielleicht ein paar kurze Fragen an dich, so aus der Verlagssicht. Wie wählt ihr denn im Haimon Verlag aus, welche Krimis ihr macht?
Also grundsätzlich gelten für die Kriminalliteratur ganz ähnliche oder dieselben Kriterien wie für alle Literatur, die in Verlagen erscheint. Nämlich einerseits muss es natürlich sprachlich gut gemacht sein, andererseits muss es Figuren mitbringen, die sehr nahbar sind und im Idealfall auch Identifikationspotenzial mitbringen, mit denen man einfach gern in ihre Welten schaut oder eintaucht. Im Krimi-Bereich ist natürlich ein guter Plot besonders wichtig, der schönen Spannungsbogen aufbaut und in sich stimmig ist. Und idealerweise bringt aber ein Kriminalroman immer noch eine Art Second Level mit sich, also ein Milieu, in das man schauen kann, in dem man sich sonst nicht auskennt, oder eine Lebenswelt, die man erfahren kann, oder vielleicht aber auch einen Ort, den man schon immer einmal erleben wollte oder an dem man literarisch wieder zurückkehrt, also ein Mehrwert nebenbei sozusagen.
Du bist ja auch als Lektorin tätig, auch die Lektorin von Theresa Brammer im Übrigen. Wie schaut denn die Mitgestaltung da aus? Also ist das eher etwas Formales oder gibt es auch inhaltliche Einflüsse, die du da nimmst als Autorin? Als Lektorin, entschuldige.
Beides. Es hängt einerseits auch stark von dem ab, was die AutorInnen sich wünschen und gerne mögen. Es gibt AutorInnen, die sich sehr gern schon früh inhaltlich austauschen und abstimmen, und dann freue ich mich natürlich und bringe mich auch gerne ein mit Ideen und auch mit kritischen Gedanken. Andere geben es erst ab, wenn es schon sehr fertig ist, und man diskutiert dann auf dieser Basis, aber Lektorat funktioniert immer in mindestens zwei Runden, von denen eine inhaltliche ist und eine dann die stilistische, die wirklich auf der Satzfeinschliffebene passiert.
Und um langsam schon ein bisschen zum Thema unseres Abends überzuleiten, welche Rolle spielt denn der Schauplatz im Kriminalroman?
Ja, eine sehr große, weil ich glaube, alle, die gerne Krimis lesen, wissen, dass es sehr viel Spaß machen kann, literarisch durch die Orte zu schreiten, die man kennt und die man vielleicht auch sogar bewohnt in diesem Fall, aber auch Sehnsuchtsorte zu bereisen. Und ich glaube, gerade für die Atmosphäre von Kriminalromanen spielt es eine sehr große Rolle, wo sie verortet sind. Und weil wir eben jetzt gerade von Atmosphäre reden, würden wir in medias res starten. Es geht ja eben heute um Tod und Theater, und Ursula Poznanski nimmt uns mit in den Einstieg in die Anfangsszene von Böses Licht.
Okay, ich sage aber auch vorher noch einen wunderschönen guten Abend und wow an alle Tapferen, die trotz des gruseligen Wetters hier aushalten. Okay, dann fange ich einfach an. Es war einer der Abende, an denen Jasper Freisam am liebsten auf Knien gerutscht wäre aus Dankbarkeit für seinen Beruf. Einer der Abende, an denen er mit Text und Rolle verschmolz, mit Shakespeares Worten, mit der Wucht des Dramas. An denen er sich gewissermaßen auflöste in Richard von Gloucester. Gleich würde er tatsächlich auf Knien rutschen, kriechen würde er, bis Richmond ihm das Schwert erst in die Seite, dann in den Rücken stach und damit seinem Leben ein schmerzvolles Ende setzte. Schon jetzt keuchte Jasper vor Schmerz, und nichts davon war gespielt. Für die Darstellung des fehlgebildeten Richard hatte er sich ein Hinken mit verdrehtem rechtem Fuß und eine verkrümmte Haltung des linken Unterarms antrainiert, die einzuhalten ab Ende des vierten Akts fast nicht mehr zu ertragen war. Richards Qualen waren seine Qualen, Richards Verzweiflung seine eigene. Sie waren jetzt bereits im fünften Akt, das Ende war nah, Noch ein paar Sekunden lang gehörte Jasper die Bühne alleine. Das Schlachtengetümmel bestand aus übergroßen Projektionen, aus Schatten, gegen die er sein Schwert schwang. Todesschreie und das metallische Klirren der Waffen drangen von allen Seiten aus den Lautsprechern. Einen kurzen Moment lang schweiften seine Gedanken ab. Zu dem Tisch im Fabios, der nach der Vorstellung auf ihn wartete, zu der Flasche Brunello, die er dort immer bestellte, zu Aurora, die er gleich wiedersehen würde. Doch sofort kehrte sein Fokus zurück zu Richard, zu Shakespeare, zur Schlacht. Er stolperte rückwärts bis zu der hüfthohen Rinne an der rechten Bühnenseite, durch die die ganze Zeit über Kunstblut floss, tauchte eine Hand hinein und beschmierte sich Gesicht und Harnisch. »Sollen wir besiegt sein?« schrie er. »Nun, so sei's durch Männer und nicht durch die Bastarde von Bretagnern.« Kurzes Innehalten. »Horcht! Ich höre Trommeln.« Die dumpfen Schläge setzten ein und zu ihrem Klang löste sich Samuel in der Rolle des Richmond langsam aus der Gasse, in der er auf seinen Auftritt gewartet hatte. Jasper breitete die Arme aus und vollführte kreisende Bewegungen mit seinem Schwert. »Ich denke, es sind 6 Richmonds hier im Feld, 5 schlug ich schon an seiner Stelle tot.« Der Hebemechanismus der Unterbühne setzte sich mit kaum hörbarem Surren in Gang. Samuel kam näher, einen abgeschlagenen Kopf in der linken, das Schwert in der rechten Hand. Mit einer nachlässigen Bewegung warf er den Kopf in die Blutrinne und schritt auf Jasper zu, keuchend, ein Feldherr am Ende der Schlacht. »Ein Pferd«, schrie Jasper, die Stimme eine Mischung aus Angst und Überheblichkeit. »Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd!« Gleich würde langsam und bedrohlich der Thron auf der Bühne auftauchen, würde aus der Versenkung ins Scheinwerferlicht gehoben. Dieser Thron, für den Richard so gnadenlos gemordet hatte, ein windschiefes, vergoldetes Gebilde, von dem Blut tropfte. Samuel war nun fast da, Dreck und Blut im Gesicht. Er wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn, hielt kurz inne. Dann stürzte Richmond sich mit einem Schrei auf Richard. »Ein Pferd«, brüllte Jasper erneut die berühmten Worte. »Ein Pferd, mein Königreich!« Der Thron war nun auf Bühnenniveau angekommen. Etwas rastete ein. Die hohe Lehne warf, wie von der Inszenierung vorgesehen, einen Schatten auf Richard und Richmond. Gleich würde Samuel zum tödlichen Stoß ausholen, würde dem mörderischen König ein ebensolches Ende bereiten, doch stattdessen senkte er den Arm mit der Waffe und starrte in Richtung Thron, dann zum Inspizientenpult, ließ das Schwert fallen und legte sich eine Hand vor den Mund, bevor er loslief an Jasper vorbei, auf den Thron zu. Auch Jasper wandte den Kopf. Später würde er sich fragen, ob es seiner inneren Verschränkung mit Richard zu verdanken war, dass es mehrere Sekunden dauerte, bis er begriff, was er sah. Zuerst hätte er banal gelacht, sich dann über die Dummheit der Bühnenarbeiter geärgert, zuletzt an einen unprofessionellen Streich geglaubt, der seine strahlende Darbietung ins Lächerliche ziehen sollte. Auf dem rost- und blutverkrusteten Thron saß jemand, oder hing, genauer gesagt, halb über der rechten Armlehne. Der Kopf mit dem dünnen, graublonden Haar war auf die Brust gesunken, die ebenso blutbesudelt war wie Jaspers eigene. Nur das Rot war dunkler. Der Vorhang fiel. Dankeschön.
Vielen Dank für die Lesung. Das war der Prolog, genau, aus Böses Licht, ja, einem Buch, das die LeserInnen ins Burgtheater zum einen und zu den Salzburger Festspielen zum anderen entführt. Jetzt hat Linda vorhin schon darüber gesprochen, wie wichtig Schauplätze für Krimis sind. Du wählst gerne ausgefallene Schauplätze, Ursula. Dein aktuelles Buch, Die Burg, spielt in einem Escape Room. Böses Licht eben im Theater. Wie oder nach welchen Kriterien wählst du denn Schauplätze aus? Und warum fiel die Wahl in diesem Fall bei Böses Licht auf das Theater?
Ich habe schon ganz lange so im Hinterkopf den Wunsch gehabt, einmal einen Krimi zu schreiben, der im Theater spielt. Und die Linda hat es vorher schon erwähnt, ich habe ganz lange an der Wiener Staatsoper statiert und habe mir da zuerst gedacht, vielleicht mache ich was in der Oper spielt, die kenne ich halt noch ein bisschen besser. Und habe mir dann aber überlegt, das, was mir so vorschwebt, funktioniert im Sprechtheater einfach besser. Und ich glaube auch, die meisten Leute haben da mehr Vorstellung davon. Die Oper ist ja doch, hat doch ein sehr spezifisches Publikum. Und Shakespeare, da ist fast jeder schon einmal in Berührung gekommen. Und im Theater war auch fast jeder schon einmal. Und man kann das dann ja sehr gut abstrahieren. Also man muss nicht mal unbedingt das Burgtheater kennen, um sich vorstellen zu können, wie so ein Theater halt aussieht. Und ja, deswegen ist meine Wahl dann aufs Sprechtheater gefallen, auch weil natürlich, wenn ich ein Buch schreibe, das hat viel mit Sprache zu tun, weniger mit Musik, und das lässt sich natürlich viel besser in den Plot hineinarbeiten.
Mhm. Aber da war ein Gedanke schon auch beim Publikum oder bei den Leserinnen, die eben den Schauplatz kennen sollen.
Ja, zumindest ein Bild im Kopf haben sollen.
Ja.
Oder eben, ja, sich hineindenken können sollen nach Möglichkeit. Ja. Und Musik kann ich halt wahnsinnig schlecht mitspielen im Buch, aber das deswegen habe ich mir gedacht, Sprechtheater ist vielleicht ein bisschen, ist die bessere Wahl.
Eine, die Szenerie sehr genau kennt, die da beschrieben worden ist, gerade von Ursula Poznanski, ist Theresa Brammer. Es werden ja die Gefühle von Jasper geschildert, der auf Knien rutschen möchte aus Dankbarkeit für seinen Beruf. Theresa, inwiefern kommt dir das bekannt vor?
Wahnsinnig bekannt. Na, also ich war ja bis 2015, war ich hauptberuflich Schauspielerin. Und wie es dann so dazu kam, sich zu entscheiden, wie dann die Wiener Totenlieder draußen waren, und es war die Frage, okay, es geht sich beides nicht hundertprozentig mehr aus, du musst dich jetzt entscheiden, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich sofort fürs Schreiben entschieden und ich bin sehr glücklich damit und sehr froh darüber. Mhm. Also es ist ein wahnsinnig toller Beruf und es ist wirklich ein schöner Beruf, aber es ist schon hart, du hast so viele Vorsprechen, du hast so viele Castings, und wir sagen immer, wenn man im normalen Berufsleben, wenn jemand so viele Castings und so viele Absagen hätte, weil du hast in der Woche circa, also 3-4 Castings oder Vorsprechen, und davon kriegst dann, wenn du einmal im Monat irgendwas kriegst, dann ist es schon gut, dann bist du gut unterwegs. Und dann sind es aber manchmal Sachen, die du überhaupt nicht machen willst. Also was da schon für Geschichten waren mit Regisseuren und Regisseurinnen, wo die dann mit Bierdosen so wirklich knapp an dir vorbeigeschmissen haben, weil sie gefunden haben, du bist nicht wach genug bei der Probe. Oh ja. Also dann fragst dich schon manchmal. Es ist ein Traumberuf, es ist ein schöner Beruf, aber so am Boden der Realität liebe ich doch das Schreiben ein bisschen mehr.
Zu unserem Glück. Aber gibt es eine Rolle, die dir da ganz besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, die du gespielt hast?
Oder? Ja, tatsächlich schon, natürlich. Das war mein Debüt am Burgtheater. Das war vom Turini, Die Liebe in Madagaskar. Und da habe ich die Tochter vom Otto Schenk gespielt, der nicht so schmeichelhafte Rollenname war der fette Engel. Ich habe ein Fettsuit angehabt, und aber es war super. Ich war im zweiten Jahr in der Schauspielschule und ich habe 3 Runden Vorsprechen mitgemacht am Burgtheater, und ich glaube, der einzige Grund, warum ich es dann gekriegt habe, die Rolle, war, weil bei der dritten Runde bin ich in der Kantine gesessen im Burgtheater, und da war gerade ein anderes Stück und da waren ganz viele berühmte angehende Berühmtheiten, junge Schauspieler, die im Sportstück, hat das geheißen, mitgespielt haben. Und ich bin zwischen denen gesessen und ich habe mir gedacht, na, also die sind alle so selbstbewusst und so von sich überzeugt, und ich war das gar nicht. Ich habe mich eher sehr klein und minder dort gefühlt und habe mir gedacht, na, geh, das kriegst eh nie, jetzt scheißt da nichts beim Vorsprechen, jetzt mach's einfach. Und es ist immer so gewesen, wenn mir was wurscht war, dann habe ich es immer bekommen. Ich habe alle Rollen bekommen, wo es mir wirklich egal war. Was ich wirklich wollte, ich hätte so gerne mal am Theater der Jugend gespielt. Ich war so nervös beim Vorsprechen, ich habe es total verschissen. Aber immer alles, wo ich mir gedacht habe, na, geh, das kriegst nie, ist mir völlig egal. Ich habe alles bekommen.
Ursula, du hast vorhin schon auf Shakespeare hingewiesen, oder es kam auch schon in der Textstelle vor, es gibt ja zahlreiche Shakespeare-Referenzen in dem Buch. Was bedeuten dir denn die Dramen von Shakespeare, so im Speziellen oder allgemein, das Theater, Theaterstücke?
Oh Gott. Also Shakespeare, ich habe ja auch Theater, unter meinen vielen abgebrochenen Studien ist auch Theaterwissenschaft. Und da war Shakespeare schon, also was da an Genialität drin steckt und an, selbst in den nicht so bekannten Stücken, an unglaublichem Sprachwitz und Sprachgefühl. Und das ist also, ich glaube, das hat seitdem keiner mehr gematcht auf diese Art und Weise. Also der ist schon irgendwie so ein Gott des Schreibens, auch was seine Sonette angeht. Also der hat ja jetzt nicht nur fürs Theater geschrieben, es ist alles großartig. Und da gibt's so, also es gibt so für mich so ein paar Lichtgestalten und Shakespeare ist ganz bestimmt eine davon. Rilke ist eine andere, den habe ich in einem anderen Buch verbraten. Also ich tue die alle, irgendwann einmal kommen sie alle vor bei mir in der einen oder anderen Form. Und klar, also ich finde, alles prägt einen und speziell die Sachen, wo man sagt, okay, so gut werde ich eh nie sein. Das ist aber auch völlig okay. Aber da ist Shakespeare auf jeden Fall. Ich meine, damit misst sich ja auch kein Mensch, der einigermaßen normal tickt.
Aber gibt es für euch beide, jetzt abgesehen von Shakespeare, Theatertexte oder Stücke, wo ihr sagt, die spiegeln sich wieder, die haben euch sehr geprägt im Schreiben?
Ja, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Also ich meine, so. Ich habe in Böses Licht proben sie dann relativ flott Dantons Tod, das ist Büchner, den mag ich auch sehr gern. Von dem gibt es ja nicht sehr viel, weil der nicht sehr alt geworden ist. Aber es spiegelt jetzt nicht jeder meiner Romane irgendwie was Theatralisches zwingend mit. Aber immer wieder. Ich habe auch in einem Jugendroman zum Beispiel habe ich einen Protagonisten, der sich gerade auf die Aufnahmeprüfung in einer Schauspielschule vorbereitet. Und da habe ich auch, ich genieße das dann schon sehr, mich so durch die Texte zu arbeiten und zu sagen, was lasse ich ihn denn vorsprechen? Und also ich habe schon eine große Affinität zum Theater und zu Theatertexten. Und vielleicht schreibe ich mal was, mal sehen. Mhm. Aber ich habe keine konkrete Pläne, gibt es noch keine bisher.
Ja, also was jetzt in dem Buch, das dann erscheint im Ende August bzw. Anfang September, Falsche Masken, das hat mir gut gefallen, weil da habe ich im Burgtheater lasse ich spielen Cyrano de Bergerac und ich habe aber die Rollen, also die Geschlechterrollen vertauscht. Das heißt, der Cyrano ist bei mir die Cyrano und habe das alles umgedreht. Das Stück finde ich wahnsinnig toll, also das habe ich irrsinnig gern und ich glaube, das gibt es tatsächlich noch nicht, dass es die Geschlechterrollen umgedreht sind in Cyrano. Ich habe es zumindest, ich habe dann recherchiert online und habe es noch nie gefunden. Und sonst, ich schreibe auch Theaterstücke und es gibt ein großes Vorbild, das ist sowas wie für mich Shakespeare, unerreicht, das ist der Neil Simon. Ich weiß nicht, ob der so jetzt bekannt ist, aus den 70er Jahren, der hat ein ungleiches Paar, besonders den Film kennt man mit Walter Matthau und Jack Lemmon und Barfuß im Park und der hat so einen wahnsinnigen Wortwitz, aber so einen unaufdringlichen und so einen ganz intelligenten und seine Figuren haben immer so viel Tiefe, obwohl es unglaublich lustig ist und manchmal auch Klamauk, aber es funktioniert auf so vielen Ebenen und die Figuren sind so super ausgearbeitet und das ist, den finde ich großartig, den Neil Simon. Aber ja, sonst von den Stücken her, ich tue mir eigentlich für eine Schauspielerin immer sehr schwer, wenn ich Stücke lese, weil ich mir das so ganz lang zum Vorstellen brauche ich Zeit, wie es dann wirklich auf der Bühne ist. Da tue ich mir irgendwie leichter mit Musiktheater. Ja, aber es ist alles toll.
Und wenn wir gerade über Inspirationen und Vorbilder sprechen, gibt es im Krimi-Bereich jemanden, wo ihr sagen würdet, dass der euer Schreiben sehr, sehr prägt oder beeinflusst?
Also von Anfang an tatsächlich die Agatha Christie. Ich war mit 16, habe ich angefangen, da gab es so eine extra Taschenbuchausgabe, ganz günstig damals. Ich weiß nicht mehr, wie viel die kostet hat, aber die haben die alle neu aufgelegt. Und da habe ich angefangen, das erste Mal Agatha Christie zu lesen und ich habe ihre Bücher gefressen. Also ich finde, die ist so dermaßen großartig noch immer. Ich kann das noch immer lesen und es unterhält mich wunderbar und es ist so unvorhersehbar. Wer jetzt wirklich, wer war es denn, die finde ich ganz, ganz großartig, also noch immer.
Ja, finde ich spannend, also ich habe auch Agatha Christie, glaube ich, ab 12, 13 gelesen, habe es auch verschlungen, Massen davon, ich würde es auch noch, weil ich finde, also sie war auch eine Meisterin des Twists, also ja, dass plötzlich Dinge passieren, mit denen man gar nicht rechnet, dass sich die Geschichte dreht. Und da gibt es noch einen zweiten, wo ich das auch total liebe, und das ist Daphne du Maurier. Die hat für mich auch noch, die hat jetzt keine klassischen Krimis geschrieben, aber super, super spannende Romane, die dann auch immer noch so einen Hauch von Düsternis haben und von unglaublicher Atmosphäre. Also die würde ich da auch noch mit hineinnehmen. Und ich habe sehr, sehr geliebt die Arthur Conan Doyle, die Sherlock Holmes Geschichten. So, das waren so, ich würde sagen, die frühen Einflüsse, aber sicher, das war noch weit bevor ich mir überlegt habe, dass ich mal selber Krimis schreiben wollen würde.
Theresa, du leitest ja nicht nur die Komödienspiele Neu-Lengbach gemeinsam mit deinem Mann, sondern du schreibst auch Stücke dafür.
Ja.
Wie unterscheidet sich denn die Arbeit an einem Krimi von der an einem Stück, an einem dramatischen Werk? Inwiefern wirkt sich das eine auch vielleicht auf das andere aus oder wie ist es konzeptionell ganz was anderes oder gehst du ähnlich daran?
Nein, es ist tatsächlich ganz was anderes, weil ich meistens schon weiß, wenn ich die Stücke schreibe, da sehe ich schon vor mir die Schauspielerinnen und Schauspieler, die das spielen werden. Also ich schreibe sie ein bisschen die Rollen auf den Leib. Und beim Buch bin ich tatsächlich eher, das sind die alle in meinem Kopf. Und ich bin mit denen mehr oder weniger die ganze Zeit allein. Und beim Stückschreiben, da habe ich wirklich diese realen Personen vor mir. Das unterscheidet sich grundlegend. Natürlich auch dann mit den Schauplätzen, das, was ich tatsächlich auf beiden Seiten versuche, ist immer diese Twists reinzubringen, diese Cliffhanger, dieses Unerwartete. Und ich versuche auch bei den Stücken, obwohl sie jetzt keine Krimis sind, sondern immer Komödie, aber ich versuche so einen roten Spannungsfaden drinnen zu haben, dass irgendwas passiert und dann, wir wissen nicht, wer das war und dann wird das Stück quasi von hinten aufgerollt. So, dass es immer was gleich ist. Aber es ist tatsächlich, fühle ich mich mehr outgoing, wenn ich ein Stück schreibe und mehr in mir, wenn ich einen Krimi schreibe.
Aber es gibt ja Gemeinsamkeit zwischen Theater und Kriminalroman, nämlich es fließt viel Blut. Sowohl auf den Bühnen als auch auf den Seiten. Kann man aus den Theaterstücken was über inszeniertes Sterben oder inszeniertes Morden lernen?
Aus den Theaterstücken inszeniertes Morden. Also tatsächlich glaube ich schon, dass sich das unterscheidet zwischen Theater und Krimi. Das ist schon, sind schon zwei verschiedene Ebenen, weil, also was glaube ich ähnlich ist, was ich immer sehr gern habe, ich versuche immer, dass das Publikum das Gefühl hat, zumindest so wie die Leserinnen, sie sind klüger als die Personen, die gerade da auf der Bühne stehen oder im Buch unterwegs sind, das schon. Aber über inszeniertes Sterben, da glaube ich, da ist schon der Krimi noch einmal eine Spur trickreicher. Da muss man schon mehrere Hebel in Bewegung setzen. Du hast auch mehrere Möglichkeiten, falsche Fährten auszulegen als jetzt im Theater. Da ist es schon noch mal trickreicher. Was meinst du, Ursula?
Ich glaube auch, dass es einfach unterschiedlich funktioniert, weil im Buch funktioniert es rein über den Kopf des Lesers, der Leserin. Und im Theater ist ja doch, und es ist rein sprachlich. Im Theater hast du ja auch sehr viel Optisches dabei. Du hast mehrere Ebenen, was auch, ich glaube, das ist das, was du meinst, weil du hast Regie, du hast Schauspiel, du hast Text. Text ist aber quasi nur ein Element in der ganzen Geschichte. Zwar ein sehr zentrales, aber halt eines von mehreren. Und du hast Menschen, die es interpretieren, diesen Text, während wenn du liest, interpretierst du ihn selbst. Und ich glaube, das ist der Basisunterschied, auch eben zwischen Lesen und sich einen Film ansehen, sogar ein bisschen zwischen Selbstlesen und Hörbuch hören. Du hast quasi keinen Interpreten dazwischen geschaltet.
Ja, also man hat quasi niemanden, der das interpretiert und niemanden, der das Drama für einen in einen Rahmen packt oder die Tragik. Es ist ja so, dass eben nicht nur auf der Bühne tragische und schlimme Dinge passieren, sondern dass auch die Realität von Schauspielerinnen und überhaupt Theater- und Filmmachenden oft sehr dunkle Seiten hat und düstere Seiten. Und ich glaube, es kommt dann nicht von ungefähr, dass beide Bücher oder Buchserie und Buch auch MeToo thematisieren. In Lockvogel zum Beispiel, das ist der erste Band in der Reihe von Theresa Brammer um Toni Lorenz und Edgar Brehm, da taucht ein Tagebuch auf und in diesem Tagebuch stehen Dinge, die einem etablierten Regisseur möglicherweise zum Verhängnis werden könnten. Und daraus würde ich jetzt bitten, uns kurz vorzulesen.
Sehr gerne. Ich wollte dir gefallen. Natürlich wollte ich das. Eine Rolle in deinem Film würde alles ändern. Keine Gelegenheitsjobs mehr, keine unnützen Vorsprechen mehr für miserable Produktionen, um wenigstens irgendwo spielen zu können. Keine Nudeln mit Käse, Toast mit Käse, Kartoffeln mit Käse, weil schon am Monatsanfang klar war, dass das Geld nicht bis zum Ende reichen würde. Wie erleichtert ich war, als du mich bei meinem Namen genannt hast. Also kein Missverständnis. Ich glaube, du hast es gemerkt. Es sah aus, als würdest du ein Grinsen unterdrücken, es wegräuspern. Ich habe dir erzählt, wer ich bin, was ich gemacht habe. Du warst so nett und freundlich zu mir. Ich mochte dich. Habe mich geschmeichelt gefühlt vom Interesse eines so erfolgreichen Regisseurs. Das ist der Moment der Geschichte, wo ich mir wünschte, ich könnte alles verändern, was danach passiert ist, als wir alleine waren. Ich möchte sie gerne wiedersehen. 5 Worte, die mich zugleich in den Himmel gehoben und in die Hölle gestoßen haben. Klinge ich dramatisch? Können Sie die Angst in sich loslassen? Ich hasse dich für diese Frage. Ich hasse es, dass du sie mir gestellt hast, denn du hast es nur getan, weil du nicht die Schauspielerin gesehen hast, sondern die Frau, die so dringend einen Job braucht. Deine Worte sind wie ein Echo in meinem Kopf. Ich wünschte, ich hätte nicht genickt. Aber es sollte doch eine Ehre sein. Schließlich bist du das Genie und hast mich auserwählt. Du hast mir gesagt, ich wäre wunderbar, schön, talentiert, dass du in mir etwas erkennst, dass du bei anderen Schauspielerinnen vergeblich suchst, meine Verletzlichkeit. Und dann hast du dir ganz langsam und zart genommen, was du wolltest, eingepackt in all die wunderbaren Worte und deine Pläne für meine Zukunft. Ich war verwirrt. Alleine in meiner Wohnung habe ich dich gehasst für das, was du getan hast, und mich noch viel mehr, dass ich es zugelassen habe. Ich habe mich unter der Dusche geschrubbt, bis meine Haut wund war. Zu dem nächsten Treffen bin ich nur gegangen, weil ich dir sagen wollte, dass es falsch ist, was du tust. Voller guter Vorsätze kam ich zu dir. Doch dann habe ich dir zugehört und es hat nicht lange gedauert, bis ich meinen Widerwillen für hysterisch und verrückt erklärt habe. Das war doch alles ganz normal. Nichts dabei. Du warst so klug, so reflektiert, so eloquent. Nein, ein Mann wie du würde seine Position doch niemals ausnutzen, wenn er mir sagt, was ich tun sollte, wie er mich haben will. Und so ging es weiter.
Dankeschön.
Vielen Dank. Das zeigt ja sehr eindringlich diese Mechanismen, wie sie passieren können. Frage an beide, inwiefern war es euch ein Anliegen, dieses Thema zu behandeln und einzubringen, und gehört es einfach zu diesem Themenkomplex Theater und Film dazu?
Ich glaube schon, also ich habe die Idee ist auch irgendwie in mir gewachsen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch begonnen habe, mir zu überlegen, gerade eine, ich glaube, jetzt habe ich keinen Ton mehr, doch, gerade eine ganze Reihe von Schauspielerinnen und Regisseurinnen gesagt hat, ja super, dass das jetzt in Amerika, dass es da jetzt alle möglichen Maßnahmen gibt, bei uns gibt die nicht, und wir haben aber genau die gleichen Probleme und sie sind schlimm, und es gibt also eine Reihe von sehr etablierten Regisseuren und Schauspielern, die das beinhart ausnutzen, dass sie so einen großen Namen haben und die es also jungen Schauspielerinnen super schwer machen, auf normale Art und Weise Karriere zu machen, und die da auch, glaube ich, wirklich so eine Art, ja, so eine Art Organisation auf die Beine gestellt haben. Und ich habe mir gedacht, schau, ist es also gerade auch auf der Bühne ein Thema? Ich habe das auch so am Rande damals während meiner Zeit in der Staatsoper mitbekommen, wobei einen das als Statistin natürlich jetzt nicht in dem Maß betrifft, weil man ja dort nicht seine Karriere machen will. Und da kann man also, wenn irgendwer gerne grapschen möchte, ganz gut irgendwie so die Kurve machen, weil keiner weiß, wie man heißt, keiner weiß, wer man ist. Man verschwindet einfach ums nächste Eck und alles ist gut. Aber das ist natürlich für jemanden, der seinen Beruf dort haben möchte und auch dort sein Geld verdienen möchte, eine ganz viel schwierigere Situation. Und ich habe gedacht, ja doch, das ist ein Thema, das auch einfach wahnsinnig gut sich in einem Krimi verarbeiten lässt.
Ja, es war mir ein großes Anliegen, weil es wirklich Teil einer Realität ist. Also was sehr interessant war bei diesem ganzen MeToo, wie das auf einmal aufgekommen ist, da haben wir so, damals war ich noch hauptberuflich Schauspielerin, da sind wir erst einmal so wirklich draufgekommen, aha, diese Sachen haben System, das ist gar nicht irgendwie etwas, weil es hat einfach zum Alltag gehört, es war ganz normal. Du hast schon untereinander, wenn du jetzt an irgendeinem Haus warst, hast du dich schon gegenseitig gewarnt, du pass auf, mit dem darfst du nicht allein sein. Und es war einfach, es hat zum Alltag gehört, es war wirklich normal. Und es war, ich habe das auch, und das ist so rückblickend, ist es so schräg, weil zum Beispiel hatte ich einmal bei einem sehr renommierten Regisseur ein Vorsprechen, und der hat mir dann tatsächlich gesagt, und da war ich ganz am Anfang meiner Schauspielkarriere, und er hat mir gesagt bei dem Vorsprechen, ja, das war sehr gut, das hat mir sehr gefallen, und wenn wir jetzt miteinander ins Hotel gehen und du jetzt quasi gefügig bist, dann werde ich was für deine Karriere tun. Und ich war so überrascht, ich war wahnsinnig naiv im ersten Moment. Ich habe gelacht, weil es mir auch so unangenehm war. Und dann habe ich mich vielmals bedankt und gesagt, Dankeschön, nein, und bin gegangen und habe auch nie wieder was von dem gehört. Aber so rückblickend, wenn man jetzt denkt, was der da gemacht hat, das ist eigentlich irre und es ist für mich noch immer unverständlich. Und es war aber damals nicht ungewöhnlich. Es ist wirklich nicht ungewöhnlich gewesen. Und es ist auch, also Hut ab wirklich vor allen, die dann damit in die Öffentlichkeit gehen und die das sagen, weil das ist, ich kenne noch sehr viele Fälle, wo das nicht so glimpflich ausgegangen ist, wo dann sofort dagegen geklagt wird und wo dann die mundtot auch gleich gemacht werden, weil weg ist es noch immer nicht. Also ja, und darum finde ich es immer wieder gut, wenn man sowas hervorholt, wenn man das auch wirklich einmal realistisch ruhig schreibt, wie es ist, weil es ist auch selber so zwiespältig manchmal, weil da hast du einen Regisseur, das ist immer ein ganz nahes Verhältnis, auch bei den Proben, man ist dann sehr körperlich und der kommt dann her und zeigt dir, wie was gespielt gehört, und er will ja, dass du dein ganzes Talent einbringst und deine Leidenschaft, also da werden schon Grenzen überschritten. dann ist der sehr nett zu dir, dann weißt du nicht, ist der jetzt so nett zu mir, weil wir einfach ein gutes Arbeitsverhältnis haben, oder ist das jetzt mehr? Und du bist ja dann selber auch überhaupt als junge Schauspielerin verwirrt. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt ein grauslicher Grabscher, ja, den will ich nimmer. Sondern es ist so diese Zwischenebenen, wo dann einfach die Position, in der du bist als Schauspielerin, die oft dann eine sehr verletzliche wirklich ist, dass die beinhart manchmal ausgenutzt wird. Und manchmal ist es halt sehr klar, wo du dann auch gehen kannst und sagen kannst, so, Hilfe. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe es auch schon von Kollegen, wo ich mich dann eben an Regieassistenz gewendet habe und habe gesagt, Hilfe, da ist jetzt mehr, das ist jetzt auch bei Kussszenen, also das ist manchmal wirklich unangenehm, wo du dann aber weißt, es hat jetzt keinen Sinn, sich an die Direktion zu wenden, weil ich bin eine junge, neue Schauspielerin, die werden dann sagen, danke Baba, wir tauschen dich jetzt aus und wir nehmen jetzt eine andere. Das ist gang und gäbe, also das ist jetzt wirklich lang her, das ist sicher so 25 Jahre her, ich hoffe sehr, dass sich viel schon geändert hat, aber es gehört noch immer ein ganz genauer Fokus drauf gerichtet und drauf geschaut, weil ich weiß, es passiert noch immer zu viel.
Und versteht ihr beide Krimis auch als Möglichkeit, Gesellschaftskritik zu üben in einer gewissen Weise? Also ist euch eine politische oder gesellschaftskritische Aussage über den Krimi-Plot hinaus wichtig? Also jetzt in dem Fall schon, das ist ganz deutlich geworden, aber allgemein gesehen...
Ich würde sagen, in zweiter Linie. Also wenn es gut zum Thema passt. Es wäre für mich jetzt kein Ausgangspunkt zu sagen, ich schreibe eine Geschichte ausgehend von diesem oder jenem Missstand. Ja. Außer es drängt sich eben auf. Aber wenn man es mit einflechten kann, dann ja.
Ja, ich finde, es transportiert sich immer, weil sich auch irgendwie die persönliche Einstellung, also was ich nicht mag, ist, wenn es irgendwie moralisierend ist. Ich finde es immer gut, wenn du als Leserin oder Leser generell, auch wenn ich was lese, ich will jetzt nicht mit dem Holzhammer so die Moralkeule geschwungen bekommen. Ich sehe auch gern immer alle Seiten von allen Figuren. Aber ich glaube, es drückt sich einfach dadurch schon aus, wie man ist. Also wenn ich jetzt ein Buch von der Ursula lese, dann lese ich schon, wie die Ursula privat auch ist. Es ist dann nichts, dass ich mir denke, na, das ist jetzt ganz was anderes. Ich lese schon, wenn man sich untereinander kennt, man liest immer natürlich auch die Einstellung der Person mit.
Ja. Das kann man wahrscheinlich auch gar nicht ganz trennen. Und ich nehme an, es ist auch nicht ganz von ungefähr, dass jetzt in beiden Büchern jüngere oder verhältnismäßig junge Frauen eine tragende Rolle spielen, weil das natürlich auch wieder einen neuen Blickwinkel auf oder einen speziellen Blickwinkel auf gewisse Dinge auftut.
Ja, die betrifft es halt auch am meisten. Ne? Das sind die, die jetzt noch keinen großen Namen haben. Also ich habe zum Beispiel hier auch eine Figur, eine ältere, etablierte Schauspielerin, die sich der Problematik total bewusst ist und die versucht irgendwie die jüngeren Kolleginnen mehr oder minder so ein bisschen zu beglucken und zu schauen, dass die Männer im Team sich gefälligst benehmen. Und ich glaube, das entspricht auch in gewisser Weise bei manchen der Realität, also dass die mit den großen Namen, denen passiert das nicht mehr. Oder wenn die sagen, dann bist du wahnsinnig. Ja. Ne? Also es passiert denen, die noch unbekannt sind, die gerade erst losstarten, die abhängig sind, die auch Chancen brauchen und wo diese Chancen dann halt quasi abhängig gemacht werden von Willigkeit. Und das ist, ich glaube, dort liegt das hauptsächliche Problem.
In dieser Position, also ganz am Anfang Ihrer schauspielerischen Karriere, wir wissen noch nicht, ob es eine geben wird, befindet sich ja deine Protagonistin,
genau,
Toni. Die ist Schauspielschülerin, was du auch einmal warst. Ja. Inwieweit sind denn deine Erfahrungen da in die Figur eingeflossen?
Es war so, ich habe die Zeit auf der Schauspielschule geliebt. Also ich war so gern auf der Schauspielschule. Es war die einzige Schule, die ich auch wirklich mit Vorzug abgeschlossen habe. Alles andere davor war immer so mit Weh und Ach und Krach. Und ich wollte immer diese Zeit wieder aufleben lassen, weil das so eine schöne und so eine bereichernde Zeit war. Und ich habe mir das ermöglicht durch die Toni Lorenz. Die erlebt natürlich, weil wenn ich jetzt nur die Harmonie hätte, so wie damals in der Schauspielschule, wie es bei mir war, das ist natürlich fad. Da muss schon irgendwie, Konflikte müssen her. Es ist jetzt nicht, dass ich meine Konflikte aus der Zeit, weil es gab so gut wie keine, genommen hätte, sondern ich habe jetzt der Toni eine ganz böse Schulleiterin gegeben, einen wirklichen Drachen, eine so echte Grätzen, wie man sie halt so ein bisschen kennt, schon auch aus der Kollegenschaft, so alte, arrivierte Schauspielerinnen, die dann sagen, wie es gehört, und das ist die Schulleiterin von der Toni. Also ich habe ein bisschen so aus dem Leben gegriffen, aber natürlich dann mit allem vermischt, was es da sonst noch literarisch zu vermischen gibt.
Es gibt ja den neuen Band, der im September, Anfang September erscheinen wird, der Böse Masken heißt, und da gibt es eine
falsche Masken.
Entschuldigung. Und da gibt es eine Szene in der Schauspielschule, und in die nimmst du uns jetzt mit.
Genau, also die Toni hat Dramatikunterricht bei dieser bösen Schmitz, das ist ihre Dramatiklehrerin, und es gibt einen Szenenabend in der Schule, wo dann, das gibt es tatsächlich einmal im Jahr am Jahresende, dann werden die ganzen Verwandten, Eltern und auch manchmal Leute, die dann intern interessant sind, so Direktion, Casterinnen, Caster, Regisseure, Regisseurinnen eingeladen zu diesen Szenenabenden, damit die schon einmal schauen, wer da spielt. Und die Toni hat bei der Schmitz den Unterricht, die macht jetzt die Johanna von Jean, den Monolog. Aber die Toni ist nicht so ehrlich zur Schmitz, weil sie hat einen Nebenjob eben bei dem Privatdetektiv, den sie eigentlich nicht haben dürfte. Und das hat sie der Schmitz verschwiegen. Und es kann jetzt sein, dass durch eine gemeinsame Bekannte vielleicht die Schmitz doch draufkommt. Die Schmitz hat gerade telefoniert und die Toni kommt jetzt eben zum Unterricht. Die Schmitz hatte sie glücklicherweise nicht bemerkt. Sie steckte ihr Handy zurück in die Tasche. Toni lief vor zur Bühne, sie sprang hinauf. Los, los, worauf wartest du? Herrschte die Schmitz sie an, als hätte es das Telefonat nicht gegeben und Toni wäre für die Verzögerung verantwortlich. Die Schmitz klatschte in die Hände. Konzentration, Antonia! Alle Zuschauer sitzen. Das Saallicht fährt runter. Du gehst im Dunkeln in die Mitte der Bühne. Scheinwerfer fahren hoch. Du wartest 2 Sekunden. Und bitte. Toni konnte gar nicht klar denken. Sie hatte 2 Möglichkeiten. Der Schmitz die Wahrheit zu sagen oder den Szenenabend mit einer Ausrede ausfallen zu lassen, weil sie zum Beispiel krank sei. Nein, das wäre völlig sinnlos. Die Schmitz brauchte der Fuchs doch nur ein Foto von Toni zu zeigen. Was ist los? Warum fängst du nicht an? Immerwährende Gefangenschaft, ihr lasst mich also nicht frei, begann Toni. Ihre Stimme zitterte. Lauter! Toni atmete tief ein. Immerwährende Gefangenschaft, ihr lasst mich also nicht frei. Das Zittern wurde stärker. Lauter! Immerwährende Gefangenschaft, ihr lasst mich also nicht frei. Ich kann dich kaum hören, was ist los mit dir? Toni schloss die Augen. Das war zu viel. Ihre verwirrenden Gefühle für Tim, Janina gerade eben, der Paparazzo, der ihnen gefolgt war, jetzt auch noch die Fuchs, die zum Szenenabend kommen und Tonis Lüge über ihren Job bei Edgar aufdecken würde. Sie musste das alles von sich wegschieben und jetzt diesen verdammten Monolog spielen. Aber wie? Und da fiel ihr ein, was die Schmitz mal ziemlich genervt in einer Stunde erwähnt hatte. Tonis Hals war damals mit einem Ausschlag übersät gewesen. Unzählige rote Pusteln, die wie verrückt gejuckt hatten. Es war eine allergische Reaktion auf einen grünen Smoothie. Wenn etwas wie dieses Jucken nicht ignoriert werden kann, hast du 2 Möglichkeiten beim Spielen der Rolle. Entweder es lenkt dich ab, du bist unkonzentriert und spielst grottenschlecht. Oder du benutzt es und nimmst es mit in die Rolle. Das ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Schauspielern, Antonia. jede Widrigkeit als Vorteil zu nutzen. Toni öffnete die Augen. Du benutzt es. Und dann ließ sie der Johanna freien Lauf. Als sie mit dem Monolog fertig war, sagte die Schmitz kein Wort. Toni konnte ihr Gesicht im Licht der Schreibtischlampe nicht sehen. Sie war vollkommen durchgeschwitzt, ihr Kinn bebte. Eine Minute verging, sie schirmte ihre Augen vor dem blendenden Scheinwerferlicht ab. Frau Professor, sind Sie da? Im Dunkeln des Zuschauerraums hörte sie eine Bewegung, gefolgt von Schritten. Sie kamen in ihre Richtung. Die Schmitz stellte sich zur Bühnenkante. Sie sah Toni mit einem durchdringenden Blick an und zeigte mit dem Finger auf sie. Genau so, donnerte die Schmitz mit bebender Stimme. Sie rang nach Luft. Das kannte Toni schon von ihr. Sie machte sich darauf gefasst, gleich angebrüllt zu werden. Doch die Schmitz sprach nicht weiter. So angestarrt zu werden, war Toni unangenehm. Genau so, wiederholte sie. Ihre Stimme war ihr hochgerutscht, so angsteinflößend war die Schmitz. Die Schulleiterin nickte in Zeitlupe und verzog den Mund, ohne etwas zu sagen. Vielleicht ging es ihr nicht gut? Was hast du dir dabei gedacht? Fragte die Schmitz mit zitternder Stimme. Sie legte eine Hand auf ihr Herz und atmete stockend ein. Meine Güte, die Schmitz weinte. Ich habe versucht, gar nicht mehr zu denken. Toni hob entschuldigend die Schultern und die Schmitz verzog erneut den Mund zu etwas, das wahrscheinlich als Lächeln durchgehen könnte. Toni konnte sich gar nicht erinnern, dass die Schmitz sie jemals angelächelt hätte. Genau so spielst du die Johanna am Szenenabend, sagte die Schmitz.
Vielen Dank für diesen Einblick in das noch ganz frische Buch oder noch gar nicht existente eigentlich.
Es ist Existenz, nur es ist noch nicht gedruckt.
Noch nicht gedruckt, genau. Ja. Also man kann es sich dann bald kaufen und weiterlesen. Mhm. Vielleicht ziehen wir die zweite Lesestelle von dir vor, Ursula. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr allzu viel. Nein, nicht deswegen, sondern damit sich die Lesestelle auf alle Fälle ausgeht. Ach so, okay. Dann plaudern wir danach weiter, solange wir eben Zeit haben.
Ist okay.
Ja, du entführst uns mit der Stelle auch auf die Bühne.
Genau, auch auf die Bühne. Es ist diesmal David im Zentrum des Geschehens. David ist eines dieser kleineren Rädchen im Theaterbetrieb. Er ist nämlich Regieassistent, also er ist der, der überall hingeschickt wird, der Kaffee holen muss, der im Zweifelsfall immer schuld ist, wenn was schief geht. Und er ist von Rombach, dem Regisseur von Dantons Tod bei den Salzburger Festspielen, ins Landestheater geschickt worden, um dort quasi schon mal irgendwie sich umzusehen. David stand auf der Bühne des Landestheaters und blickte in den Zuschauerraum. Er war alleine hier auf Rombachs Wunsch hin. Sieh schon mal nach, wie die Bedingungen so sind, hatte der Regisseur ihm getextet, um 16:30 Uhr nachmittags, als David gerade im Netz die Nachricht über den Leichenfund entdeckt hatte, die Bestätigung für Lores Erzählung. Rombach hatte noch nichts von der Sache gewusst und als David ihm in groben Zügen alles berichtete, stöhnte er auf. Mein Gott, die arme Frau, wie geht es ihr? David hatte nichts beschönigt. Was er allerdings verschwiegen hatte, war die Tatsache, dass Lore aus der Produktion ausscheiden wollte. Diese freudige Nachricht würde er sich für den nächsten Tag aufheben. Der Mist, den das Leben einem servierte, ließ sich leichter ertragen, fand er, wenn man ihn auf mehrere Tage verteilte. Mit dem neuen Auftrag im Gepäck hatte David sich also innerlich von der Idee eines freien Sonntagabends verabschiedet und sich auf den Weg zum Landestheater gemacht. Dort war außer einem befremdeten Portier niemand anzutreffen. Doch nach ein paar erklärenden Worten und nachdem der Mann Davids Namen auf einer Liste gefunden hatte, hatte er ihm den Weg zur Bühne gezeigt, wo nur das spärliche Arbeitslicht brannte. Danach war er umgehend an seinen Platz zurückgekehrt. David schritt die Bühne ab, die merkbar schmäler war als die des Burgtheaters,
aber so leer, wie er sie vor sich hatte, trotzdem eine riesige, schwarz glänzende Fläche bildete, wie ein See voll dunklem Wasser. Er wäre dankbar gewesen, wenn jemand ihm eine kleine Einführung gegeben hätte, ihm ein paar Sachen gezeigt, die er Rombach am nächsten Tag berichten konnte, aber auch dafür war der Sonntag leider schlecht gewählt, besonders wenn man unangemeldet auftauchte. David blickte in den unbeleuchteten Zuschauerraum, auf die samtrote Bestuhlung, das üppige Deckengemälde. Welche Bedingungen sollte er erkunden? Vielleicht die Akustik testen? Er stellte sich in die Mitte der Bühne und versuchte, sich an einen Monolog aus der Schauspielschule zu erinnern. »Ist das ein Dolch, was ich vor mir erblicke?« deklamierte er. »Der Griff mir zugekehrt, ich fass dich nicht und doch sehe ich dich immer.« Bildete er sich das nur ein oder näherten sich Schritte von der Seitenbühne her? Hatte er mit seinem Macbeth jemanden angelockt? Er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da erlosch das Arbeitslicht. Großartig. Hatte der Portier ihn vergessen, hatte alles ausgeschaltet und war nach Hause gegangen? 2 Herzschläge lang war es stockdunkel, dann glühten rote Scheinwerfer auf wie dämonische Augen. Sie leuchteten David direkt ins Gesicht, blendeten ihn. Er drehte sich zur Seite, dahin, wo er das Inspizientenpult vermutete. »Hallo?« »Ich bin David von Lauenburg. Ich mache Regieassistenz für Danton und...« Ohrenbetäubendes Zischen wie von einem niederfahrenden Blitz. Unmittelbar danach ein Donnerschlag, den David bis in den Magen spürte. Wieder erlosch das Licht. Vor Davids Augen tanzten grüne Flecken. »Hallo«, versuchte er es noch einmal. »Sehen Sie mich denn nicht?« Ein weiß gleißender Blitz, der in seiner Helligkeit fast schmerzte, gefolgt von erneutem Donner, einem Krachen, das ihn die Hände über die Ohren legen ließ. In der darauffolgenden Finsternis meinte er leises Summen zu hören. Möglicherweise war das nur die Reaktion seines Gehörs, aber in David erwachte der Verdacht, dass es die Hydraulik der Bühnenmaschinerie war. Ein Hubboden, der nach oben gefahren wurde. Oder nach unten. Dann würde irgendwo auf der stockdunklen Bühne ein tiefes Loch klaffen, eine Fallgrube im buchstäblichen Sinn des Wortes. Wenn er auf die Unterbühne stürzte, würde sein anonymer Nachrichtenschreiber Recht behalten, dann war es Glück, wenn David mit einem gebrochenen Bein davonkam. Er fühlte Panik in sich aufsteigen, versuchte, sich zu orientieren. Links war das Inspizientenpult. Oder er war nicht mehr sicher. Dort jedenfalls musste derjenige stehen, der diesen Bühnenzauber veranstaltete, der jetzt Glocken läuten und irres Gelächter aus allen Lautsprechern dröhnen ließ, Knarzen, einen langgezogenen, gequälten Schrei. Die Dunkelheit und die wahnsinnige Geräuschkulisse machten David die Orientierung schwer. Er wusste nicht mehr, wie weit entfernt von der Bühnenkante er sich befand. Sich dorthin zu bewegen, würde am ungefährlichsten sein. Selbst wenn er in den Zuschauerraum stürzte, würde er sich kaum verletzen können. Mehr als 1,5 Meter waren das nicht. Wieder ein Schrei, diesmal so knapp hinter David, dass er selbst einen ausstieß, ein leiseres Echo und unwillkürlich herumfuhr. Nun wusste er endgültig nicht mehr, in welche Richtung er blickte. Er hielt den Atem an. Lauerte auf den nächsten Blitz oder Toneffekt, der ihm helfen würde, sich zu orientieren. Doch alles, was er hörte, war sein eigener Atem und das erneut einsetzende Geräusch hydraulischer Ventile. Leichtes Rumpeln, mit dem etwas Großes sich in Bewegung setzte. David ging auf die Knie und tastete sich mit den Händen den Boden entlang, kam zentimeterweise voran, bis er plötzlich mit der linken Hand ins Leere griff, ins Nichts. Hastig schob er sich zurück. War das der Bühnenrand gewesen? Oder eine Öffnung, ein 7 Meter tiefes Loch, das ein abgesenkter Hubboden hinterlassen hatte? Das irre Lachen, das wieder von allen Seiten auf ihn eindrang, schluckte seine Gedanken und im nächsten Moment ging das Arbeitslicht an.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für die beiden Stellen, die, glaube ich, sehr deutlich machen, inwiefern die Romane uns wirklich mitnehmen in die Schauspielschule, in das Theater, hinter die Bühne, unter die Bühne, überall, wo es sich eben dieses Leben abspielt. Wir hätten noch sehr viele spannende Fragen auf unserem Zettel, aber wir müssen zum Ende kommen. Deshalb stelle ich vielleicht noch eine Abschlussfrage, die mich nämlich besonders interessiert. Ihr seid ja beide Profis sozusagen darin, Menschen Angst zu machen. Was macht euch denn Angst?
Die Wahlen dieses Jahr.
Alle möglichen,
also die in Amerika, die bei uns im Moment, ist das schon ein, da kommen möglicherweise sehr unschöne Szenarien auf uns zu.
Ja. Kann ich gut verstehen.
Ja, dem schließe ich mich an. Und es ist generell, was lustig ist, ich bin, würde ich sagen, doch eher ein generell ängstlicher Mensch. Ich bin ein bisschen ein Waserl. Darum, wenn ich jetzt anfangen würde, was mir alles Angst macht, dann, wir müssen schon aufhören. Es geht sich nicht mehr aus.
Alles klar, dann würde ich mich bei euch beiden gerne sehr herzlich bedanken.
Danke
für die spannenden Einblicke und bei dir, Irene, für die Einladung.
Und danke auch fürs Publikum, das jetzt hoffentlich da bleibt. Das Wetter hat sich gebessert und es stehen schon die nächsten Künstlerinnen und Künstler hinter der Bühne und es geht dann weiter. Also vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.